Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Podcast für Concerti Wemhoff Weekly und an diesem dritten Adventssonntag mit der Classic Charts Ausgabe.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Und ich freue mich sehr, dass eine der Chartplatziertinnen am Telefon ist, Cellistin Raffaella Gromes. Hallo Raffaella, ich freue mich sehr.
Hallo, ich freue mich sehr, mit Ihnen darüber zu sprechen, über die Musik und die Charts und Corona und das Leben im Allgemeinen.
Und das Leben im Allgemeinen, genau. Erstmal darf ich dir gratulieren, dass du erneut in den Classic Charts vertreten bist. Das, ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, da war auch dein Offenbach-Album dort vertreten.
Ja, das stimmt. Das hat mich jetzt auch überrascht, dass wir gerade auch mit so etwas doch recht anspruchsvollen wie dem Schumann-Cello-Konzert gleich 2 Monate hintereinander auch in die Charts gekommen sind. Das hat mich natürlich auch gefreut, ja.
Erste Gratulation. Die zweite, ich habe sie dir schon persönlich gemacht, weil wir haben uns dort kurz getroffen. Glückwunsch zu deinem Opus Classic, den du eben vor wenigen Wochen bekommen hast.
Dankeschön.
Für den Offenbach eben, ne?
Genau, im Duo zusammen mit meinem wunderbaren Pianisten Julian Riem.
Genau.
Ja, das war ein Kammermusikpreis, der uns natürlich auch sehr gefreut hat, weil wir ja schon seit 8 Jahren zusammenspielen. Und irgendwie ist das wirklich dann auch eine Würdigung unserer Duo-Arbeit.
Und er ist ja auch auf deinem neuen Album beteiligt, mit dem du in den Charts vertreten bist.
Stimmt, ja, wir haben 3 kleine Zugaben dann noch gemeinsam aufgenommen, richtig. Die sind tatsächlich in der Corona-Zeit entstanden. Also die Cello-Konzerte hatte ich schon vorher, schon letztes Jahr eingespielt.
Gott sei Dank.
RSB. Und dann haben aber in der Corona-Krise jetzt Julian und ich diese Stücke entdeckt und gedacht, eigentlich würden die so eine wunderbare Abrundung dieser Romantic-Cello-Konzerte-CD darstellen, weil es irgendwie eben diesen Kern der Romantik so schön trifft, dieses kleine, zarte, kammermusikalische.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, warum nicht? Und Sony hat auch mitgemacht, es hat uns sehr gefreut, dass sie so spontan waren und die dann noch diese 3 Stückchen noch mitgenommen haben.
Und das Ergebnis ist ein sehr schönes geworden. Also wer es noch nicht gehört hat, muss sich das unbedingt nicht nur als Schumann-Fan, sondern insgesamt auch wegen dieser 3 herrlichen Zugaben geben. Unbedingt sogar. Raffaella, bevor wir das Ganze mal etwas aufdröseln. Erstens mal finde ich es bemerkenswert, dass nur ein Cello in den Charts, in den Classic-Charts vertreten ist. Fast ein Skandal.
Ja, das stimmt. Es gibt so wahnsinnig viele tolle Cellisten und so wunderschöne Stücke für Cello, aber es ist natürlich jetzt auch ein taffer Monat, wenn Jonas Kaufmann eine Weihnachts-CD rausbringt und ihn
verwendet.
Und ich weiß nicht, also es haben einfach wahnsinnig viele Stars gerade ihre CDs, ihre neuen
Igor Levitz, Jonas Kaufmann, Anne-Sophie Mutter natürlich lang.
Genau, Garantia und so weiter.
Ja,
Ich meine, das ist natürlich für mich überhaupt eine Ehre, ehrlich gesagt, unter diesen Stars dort vertreten zu sein mit diesem Album. Also
Vielen
Dank an mein Publikum.
Ja, genau, weil das ist ja sozusagen eine Auswertung, was das Publikum angeht. Richtig.
Ja.
Bist du mit einem dieser Stars Fan, die wir gerade genannt haben? Oder magst du einen davon besonders gern oder eine?
Also ich muss ganz geradeaus sagen, ich schätze wahnsinnig, was die alle leisten, diese Stars tatsächlich. Also so ein Leben von einem Igor Levit oder Lang oder Jonas Kaufmann, das ist einfach kein leichtes.
Ja.
Und die haben alle wahnsinnig viel geleistet und wahnsinnig viel erreicht und haben natürlich alle eine unglaubliche Qualität. Also die erkenne ich auch an und die berührt mich auch sehr. Also Jonas Kaufmann zum Beispiel habe ich in der Münchner Staatsoper schon vor 10 Jahren erlebt und bewundert mit Lohengrin und Fidelio und ich weiß nicht. Und diese Stimme trifft mich einfach ins Herz jedes Mal wieder und berührt mich einfach sehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir sein Weihnachtsalbum kaufen würde, aber ich meine, der kann wirklich singen.
Ja, ich habe das Weihnachtsalbum schon gehört.
Oh, und
ich bin durchaus angetan davon, weil das ist ja so ein Doppelalbum und er hat es tatsächlich wirklich geschafft, alle Stile da miteinander zu vereinen. Also wirklich von der nur begleiteten Gitarren-Zitterbegleitung bis hin zu Jazz-Arrangements und Swing-Arrangements. Es ist wirklich, und sogar das macht er. Also mir gefällt das richtig gut. Ja,
ja, okay, gut, dann habe ich ja ein paar Weihnachtsgeschenke.
Ja, genau.
Sehr gut.
Bevor wir über Weihnachten nachher noch ein bisschen reden, lass uns doch auf jeden Fall jetzt über deine romantischen Cello-Konzerte reden.
Ja, sehr gerne.
Erstmal finde ich es bemerkenswert, wenn man sich noch nicht mal der eingefleischte Klassik-Fan kann, unbedingt, nicht unbedingt was mit Julius Klengel anfangen. diesem wirklich doch zu seiner Zeit sehr berühmten Cellisten und Cellolehrer ja auch. Mhm. Das hat ihn vielleicht sogar noch mehr ausgezeichnet. Aber wenn man sich so seine Lebensgeschichte anguckt, entdecke ich durchaus einige Parallelen zu deinem Lebenslauf bisher. Was so eine Musikerfamilie zumindest angeht.
Ja, das ist aber eine große Ehre. Klengel war ja schon mit 15 Jahren, war er schon Solo-Cellist vom Gewandhausorchester.
Unglaublich, ne?
Er hat 100 wirklich berühmte, nee, 1000 Cellisten ausgebildet als Professor am Leipziger Konservatorium. Also er hat da wirklich was vorgelegt. Also gar nicht so leicht in seine Fußstapfen zu steigen, aber ja, ich versuche mich.
Vor allem dein Vater, apropos Musikerfamilie, ist ja auch Cellist.
Ja, meine beiden Eltern sogar.
Das sogar deine, ich dachte, ja. Deine, das wusste ich von deiner Mutter.
Ich hatte bei meiner Mutter tatsächlich Cellounterricht.
Ja.
Als ich 4 war, habe ich bei ihr angefangen und habe dann in Leipzig studiert. Das ist vielleicht auch noch eine Ähnlichkeit mit Klänge. Als ich 14 war, bin ich an die Hochschule gekommen, dort als Jungstudentin.
Okay. Blieb dir dann überhaupt als Kind, als junges Mädchen eine Wahl?
Absolut, absolut. Es ist ja nicht mehr so, dass man in einer Kaste lebt, wo man das Gleiche machen muss wie seine Eltern.
Dann, Gott sei Dank.
Genau, absolut. Ich meine, die Musik war irgendwie klar in die Wiege gelegt. Ich wollte, ich habe auch mal probiert, Geige zu spielen. Meine Mutter wollte eigentlich, dass ich Klavier lerne. Ich habe auch tatsächlich, bevor ich mit dem Cello angefangen habe, mit Klavier angefangen. Aber es hat mich einfach so in den Fingern gejuckt, das gleiche Instrument zu spielen wie meine beiden Eltern. Und gerade mein Vater, wie Sie schon gesagt haben, der hat einfach so einen traumhaft schönen Ton gehabt. Und ich hatte mich in diesen Celloton verliebt und wollte genau so auf dem Cello mal singen können wie er. Und dann habe ich immer so lange gebettelt, bis irgendwann meine Mutter gesagt hat, gut, dann unterrichte ich dich jetzt eben doch.
Dein Vater war also wirklich die richtige Inspiration für dich.
Ja, wirklich. Also meine Mutter hat mich sehr gut Klavier gespielt auch und die beiden haben oft Duo-Abende gegeben. Also
verstehe.
Sind als Cello-Duo durch das Land gereist, aber auch eben mit Brahms-Sonaten. Und da hat der Papa eben Cello gespielt und die Mama Klavier und wie Papa Brahms-Sonate oder Schumann-Fantasiestück oder Volkssonate gespielt hat. Davon schwärme ich noch heute, wirklich. Also das war schon ganz einzigartig, was er für einen samtigen Ton hatte.
Und für denjenigen oder Hörer oder diejenige Hörerin, die gar nicht so in diesem Klängelthema drin ist, ist das schon wirklich eine Entdeckung. Also für die Cellisten und Cellistinnen ist das ein geläufiger Name.
Den Hymnus vor allem. Er hat eben einen Hymnus für 12 Celli geschrieben, die Berliner Philharmoniker.
Sein großer Hit.
Ja, ganz oft, genau. Und den, ich habe tatsächlich, als ich 18 war, eine Tournee mit 12 Cellisten nach Südafrika unternommen.
Wow.
Und dort haben wir den Hymnus gespielt und es ist wirklich faszinierend gewesen, egal wo wir gespielt haben. Also wir waren überall unterwegs in Südafrika, bei sehr gebildeten Leuten, aber auch in Slums. Und egal wo, die Leute haben bei diesem Stück geweint. Und es war so klar, das ist eine Sprache. Da Klengel hat mit dieser Musik so eine Sprache gesprochen, die jeder Mensch versteht und die jeden Menschen berührt. Und das, finde ich, ist eben auch in seinen anderen Werken da.
Ja.
Dieses Cello-Konzert hat durchaus etwas, was einfach sofort in die Tiefe geht und sofort ins Herz hinein.
Ich finde es auch wichtig, dass du so einen Schatz für dich hebst, denn unabhängig von diesem Hymnus, den er da komponiert hat, es sind ja noch unzählige andere Stücke von ihm für Cello komponiert.
Genau. Cello-Konzerte und ein Doppelkonzert für 2 Celli, eins für Geige und Cello, das gehört alles gespielt, finde ich auch.
Merkst du, oder sagen wir es mal so, klar, jetzt ist natürlich diese entsetzliche Corona-Zeit und niemand traut sich wirklich von den Orchestern oder Intendanten irgendwelche Programme jetzt zu machen, die vielleicht dann doch nicht im Frühjahr oder keine Ahnung, auf die Bühne kommen.
Ja.
Aber denkst du, dass sich Veranstalter trauen würden, dich jetzt auch für ein Klängelkonzert einzuladen?
Doch, ich merke das schon immer wieder, weil auf allen meinen Aufnahmen sind ja immer Welterstanspielungen oder neue.
Das ist eine Spezialität von dir, richtig.
Genau, und ich glaube, das ist auch oft ein Grund, dass eben Veranstalter mich einladen, weil sie eben wissen, dass ich diese Stücke auch an ein größeres Publikum herantragen will und auch kann. Und oft, ich meine, gerade in meinen Duo-Abenden mit Julian kombiniere ich ja dann eben eine Brahms-Sonate mit einer unbekannteren Martucci-Sonate zum Beispiel oder mit Offenbach-Stücken.
Ja.
Genau, aber es freut mich tatsächlich auch, dass einige Intendanten von Orchestern mich jetzt auch mit Klängel eingeladen haben. Also das ist schon, merkt man schon, dass auch die Lust auf Neuland haben.
Das ist sehr gut. Das beruhigend vor allem. Vor allem, weil ich das Konzert wirklich mag und für mich war es eben auch Neuland.
Ja,
und
danke.
Du hast ihn gerade nochmal erwähnt. das hat man hat er auch so ein bisschen mit Offenbach gemeint. Also Offenbach heutzutage wird eben auch vor allem mit seinen Operetten oder Opera-Buffs in Verbindung gebracht, aber dass er nun wirklich einer der größten Cellisten seiner Zeit war und unglaublich viel für dieses Instrument komponiert hat, haben auch viele eben nicht auf dem Schirm.
Ja, genau.
Du hast es gekoppelt mit Robert Schumann und seinem Cellokonzert. Auch das ist nicht unbedingt der Liebling des Publikums oder der Branche, merkwürdigerweise.
Ja, ich finde es auch merkwürdigerweise.
Oder?
Also dieses Stück ist doch ab dem ersten Ton einfach...
Ja.
Also, es fehlen die Worte. Ja. Das ist eben das, Musik drückt aus, was die Worte nicht mehr ausdrücken können. Es drückt so eine Sehnsucht aus und so eine Zerrissenheit und gleichzeitig so ein Glück und eine Leidenschaft und eine Freude und also alles gleichzeitig und also das ist einfach ein Werk, in das man nur eintauchen kann und vollkommen erfüllt ist davon.
Wie erklärst du dir das denn, dass das ein nicht so geliebtes Stück ist? Was übrigens ja das gleiche Schicksal wie das Violinkonzert teilt von Schumann.
Ja.
Auch das, also wenn von seinen Konzerten was auf dem Programm steht, dann der Dauerbrenner, das Klavierkonzert.
Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, dieser dritte Satz zum Beispiel ist ja sehr virtuos, aber er hat eben vielleicht nicht so eine vordergründige Virtuosität. Es ist jetzt nicht so ein virtuosen Stück wie die Rokoko-Variation zum Beispiel, wo man am Ende einfach aufsteht und applaudiert, weil man denkt, wow, was der Cellist da geleistet hat, ist unglaublich. Und Schumann ist genauso schwer, aber es ist eben nicht so eine Virtuosität, die nach Applaus heischt, sondern es ist ein immer noch sehr komplexe Virtuosität, die auch innerhalb dieser virtuosen Passagen, dieser Dreiklangsprechungen immer Vorhalte drin haben, immer irgendwo hin wollen, immer eine Richtung suchen und dann die Richtung wieder ändern. Es ist nicht so direkt, es ist sehr, sehr verzweigt und auch sehr kammermusikalisch.
Mhm.
Also das Cello steht nicht so im Vordergrund wie jetzt bei den Rokoko-Variationen oder wie beim Haydn-Konzert oder selbst wie beim Dvorak-Konzert, wo Orchester und Cello sich abwechseln, sondern es ist immer sehr, sehr verwoben alles miteinander.
Mhm.
Und dadurch ist es natürlich auch sehr kompliziert, aber ich denke, dennoch eigentlich einfach so genial, dass es, also in den Konzerten, in denen ich es immer gespielt habe, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das Publikum das Werk nicht versteht oder nicht mag. Also ich habe schon das Gefühl, dass man damit die Menschen auch sehr berühren und erreichen kann.
Man muss sich eben auch nur trauen, das Publikum vielleicht auch wirklich damit mal zu konfrontieren. Ne? Also genauso wie sich die eben... Sag's nochmal, wie die Veranstalter sich eben trauen müssen, eben nicht nur Haydn, Dvorak oder Saint-Saëns jetzt aufs Programm zu setzen.
Ja, genau.
Also es ist eine wirklich sehr schöne Kopplung. Wie ist das denn? Es ist ja auch in diesem Jahr, also bis jetzt auf den Sommer, gab es ja auch für dich nicht so, weiß Gott, nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten wie sonst.
Ja.
Nutzt du diese Zeit auch erstens zur Vorbereitung neuer Stücke oder dann eben auch ins Studio zu gehen und was Neues da einzuspielen?
Beides, ja.
Beides.
Also eben im Frühjahr habe ich diese drei Stücke mit Julian noch zusätzlich für die Zugaben von der neuen CD ausgegraben, bearbeitet, einstudiert und eingespielt. Und wir haben zwei Stücke von Morricone jetzt anlässlich seines Todes auch eingespielt und ein paar Musikvideos gedreht. Also wir haben uns schon eben die Zeit genutzt, Sachen zu machen, für die wir sonst vielleicht keine Zeit gehabt hätten.
Ja.
Und jetzt im Februar sind wir das nächste Mal im Studio beim SWR, auch mit ein paar Gästen, auf die ich mich schon sehr freue.
Mhm.
Und da nehmen wir unsere nächste CD dann auf, die nächstes Jahr irgendwie im Herbst erscheinen wird oder so. Genau. Und die studieren wir jetzt natürlich ein und haben durch die Corona-Krise natürlich unverhofft mehr Zeit zum Einstudieren und können da jetzt durchaus mit der Repertoiresuche noch tiefer gehen. Und Julian arrangiert wieder und da freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass wir jetzt da so viel Zeit haben, im Repertoire herumzugraben, wobei natürlich die Konzerte mir sehr, sehr abgehen. Also im November hätten wir 15 Konzerte gehabt und das war wirklich traurig.
Wahnsinn. Wäre das eine Tour gewesen, Raffaella? Oder?
Genau, okay. Da hätten Julian und ich eine Tour gehabt und auch mit Orchester einiges. Jetzt hier mit dem NDR Elbphilharmonie-Orchester hätte ich ja 6 Konzerte gehabt letzte Woche. Jetzt hatten wir einen Livestream in der Live-Übertragung, das war natürlich auch gut, aber gegen 6 Konzerte ist das natürlich alles, gerade wahnsinnig schwierig und wir wünschen uns nichts mehr, als dass Corona wirklich bald besiegt ist.
Ja. Es sieht ja, obwohl wir natürlich gerade an diesem Wochenende mit Zahlen leben müssen, die einen, also mit Infektions- und Todeszahlen, die einen nahezu überfordern, wenn man allein auf diese nackten Zahlen schaut. Aber ich denke schon, dass dieses nächste Jahr auch natürlich impfstoffbedingt Grund zur Hoffnung gibt.
Ja,
es wird
und eine eine Trendwende kommt. Ne?
Ja. Es wird nicht sofort kommen, aber ich glaube, ab Frühjahr wird man die ersten kleinen Pflanzen wieder blühen sehen.
Darauf freue ich mich schon.
Ja, genau. Wir uns wirklich alle, das ist, mir geht das auch sehr, sehr schwer ab. Die Arbeit auf der Bühne und auch die das Vergnügen im Publikum zu sitzen.
Ich glaube, dieses Jahr haben wir irgendwie alle den gleichen Wunsch zu Weihnachten und fürs neue Jahr, oder? Das vereint uns doch auch unglaublich als
Menschen. Ja, das vereint und das vereint uns sehr. Und was ich auch tatsächlich festgestellt habe, was vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt so schön ist, aber wir haben ja eigentlich gesehen, dass dieser Lockdown Light, der vor allem Gastronomie und Kultur betroffen hat, leider gar nichts gebracht hat. Oder so gut wie gar nichts gemacht hat. Jetzt sagt man uns natürlich, ja, aber dann wären die Zahlen ja noch viel höher gewesen. Aber man hat da, glaube ich, man kann es nicht wissen. Ich möchte auch nicht in der Haut von Politikerinnen und Politikern stecken, aber ich glaube, das war, im Nachhinein muss man das als eine Fehlentscheidung werten.
Ich denke auch, also wenn wir Anfang November statt den Lockdown light zu machen gleich für 3 Wochen einen richtigen Lockdown gemacht hätten, dann hätten wir jetzt eine andere Situation.
Oder sogar 4 Wochen, genau.
Ja, genau.
Und jetzt sieht es im Moment so aus, wir werden sehen, was bei der Konferenz diesen Sonntagabend rauskommt. denn es steht ja nun zu befürchten, dass und man hat eigentlich gar keine Wahl. Als angesichts dieser Zahlen, als auch vor Weihnachten jetzt nochmal alles dicht zu machen, sonst hat man, glaube ich, ein riesiges Problem.
Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich mich gar nicht mehr so sehr damit beschäftige, weil es mich einfach unglaublich runtergezogen hat. Ich habe einige Wochen lang das jeden Tag verfolgt und ich kann letztlich ja nichts tun. Und dann, wenn man nichts tun kann, habe ich jetzt einfach beschlossen, dass ich mich auf mich konzentriere. Ich backe Plätzchen und Christstollen und schmücke mein Haus und mache viel Musik und lese viele Bücher und lasse es mir einfach gut gehen. Und ich weiß, im Januar sind schon alle Konzerte abgesagt. Das heißt, ich hoffe auch gar nicht mehr auf den Januar, sondern ich mache einfach das, was ich für mich tun kann und für meine Freunde, die um mich herum sind, die zu schützen und schöne Geschenke für sie vorzubereiten. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass die Politiker die richtige Entscheidung treffen. Ja.
Dieses Mal.
Genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
Das tut sie bei mir auch in der Tat. Wo wir eigentlich beim guten Stichwort noch sind, weil wir wissen alle von diesen Weihnachtsbeschränkungen, die wahrscheinlich jetzt auch zu Recht nochmal verschärft werden. Hast du schon einen Plan, wie du Weihnachten feiern wirst? Oder wie es im Gegensatz zu anderen Weihnachten, zu den letzten vielleicht aussehen wird?
Tatsächlich habe ich dieses Jahr gesagt, ich mache es einfach sehr, sehr spontan. Man weiß einfach nicht, wie die Situation ist. Ich meine, ich sehe gerade kaum Leute.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich noch keinen festen Plan und weiß, dass ich mit meinem Freund zusammen sein werde und ob ich mit ihm alleine bin oder ob wir seine oder meine Familie besuchen, das wissen wir noch nicht. Oder ob wir einfach alleine zu Hause bleiben.
Ja, genau. Ja. Hauptsache, man ist nicht komplett alleine.
Ja, das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, ganz alleine muss auch keiner sein. Also jeder kann sich doch einen Freund oder irgendeinen Menschen finden, mit dem er zusammen sein kann. Ich glaube, das wird die Politik auch hoffentlich erlauben.
Gibt es bei dir irgendwelche Weihnachtsrituale, die du pflegst, jedes Jahr aufs Neue und die du auch in diesem Jahr nicht brechen wirst?
Naja, natürlich aus deiner Musikerfamilie stammend war es bei uns tatsächlich so, dass wir 2 Stunden lang immer gesungen haben am 24.
2 Stunden?
Ja, bevor das erste Geschenk aufgerissen werden durfte,
musste
erstmal 2 Stunden lang singen. Es war irgendwie schrecklich, weil man ja irgendwie die Geschenke aufpacken wollte, aber es war auch herrlich, weil wir hatten immer so ein Ritual, dass erst die Mama, dann der Papa und dann ich bin ja Einzelkind, jeder durfte sich ein Lied nacheinander mal aussuchen und das ging dann immer so im Kreis und Mama hat sich dann auch ans Klavier gesetzt und der Papa hat wunderschön Bass dazu gesungen und irgendwie, ja, das vermisse ich schon sehr, das machen wir jetzt nicht mehr, aber eigentlich ist für mich Weihnachten singen.
Ja, Weihnachten und Musik, ja, finde ich aber toll. Das ist eine Tradition, die leider ja in immer weniger Familien gepflegt wird. Ich finde das wichtig, dass du so eine Erinnerung nochmal wachrufst.
Ja, genau. Singen und spazieren gehen natürlich.
Ja.
Und dann irgendwie einfach es gemeinsam richtig besinnlich machen,
ja,
und gemütlich und natürlich die Bibel vorlesen, das, ja, haben wir auch immer gemacht. Und dann sind wir immer in die Kirche gegangen, das ist natürlich dieses Jahr wahrscheinlich nicht möglich.
Ich glaube, das wird vielen Leuten nochmal ganz, ganz schwer fallen, was diesen Kirchgang angeht,
ja,
an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag, weil so
auch
wie
die Kirche live streamen dann, ne?
Ja, die Kirchen sind, ja, zwar dieses Jahr auf, aber wie willst du da, gerade an Weihnachten, die Gottesdienste, die sind ja meistens auch in unseren Zeiten noch sehr, sehr voll, wie willst du da irgendwas begrenzen?
Ja.
Also das sind schon Herausforderungen, mit denen, glaube ich, niemand in seinem Leben irgendwann gerechnet hat.
Ja, absolut. Und wir hätten auch, glaube ich, nie im März damit gerechnet, dass wir das Problem an Weihnachten noch haben werden, ne?
Ja, das, vor allem im Sommer hat niemand mehr damit gerechnet, weil alle, glaube ich, gedacht haben, wir haben es einigermaßen im Griff. Und dann kam die volle Wucht sozusagen wieder,
ja,
zurück, leider. Das Cello an Weihnachten, bleibt es still? Oder?
Ja, also nein. Ja, nein, je nachdem, worauf ich Lust habe. Also an Weihnachten ist es tatsächlich immer so, dass ich mir nichts vornehme.
Ja.
Und wenn es mich hinzieht, dann musiziere ich. Und wenn ich sage, heute lasse ich es einfach mal ruhen, dann ist es auch gut.
Okay, ja. Also du hast dann auch an wenigen Tagen mal keine Sehnsucht und es darf sich auch mal ausruhen.
Es darf sich ausruhen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht setze ich mich einfach hin und spiele Bach-Suiten.
Das ist Bach und Weihnachten passt auch wunderbar zusammen.
Ach, wunderbar. Ja. Bach-Weihnachtsoratorium. Überhaupt lege ich mir immer das auf als CD erstmal und dann kann Weihnachten beginnen.
Ja, ja. Auch das, ja, ist ein sehr schönes musikalisches Ritual, finde ich auch.
Absolut, ja.
Raffaela, ich danke dir. Das waren wirklich sehr, sehr schöne knapp 30 Minuten, die wir jetzt verbracht haben.
Fand ich auch. Ein sehr, sehr vielseitiges, angeregtes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank.
Von Herzen. Und ich freue mich jetzt schon auf das neue Album mit Gästen. Ich habe mir das gemerkt.
Ja,
Und
dann sprechen wir wieder. Dann sehen wir uns vielleicht in Berlin auch mal wieder.
Du nimmst mir gerade meine Worte aus dem Mund und wir haben genau den gleichen Gedanken. So machen wir das. Für den Moment wirklich von Herzen frohe Weihnachten für deine Familie, dich und deinen Freund und macht es euch so schön wie möglich und wir hoffen zusammen auf ein wesentlich besseres 2021.
Absolut, danke dir und pass auf dich auf und bleib gesund.
Gleichfalls.
Und alles, alles Liebe.
Bis ganz bald, Raffaela, vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.